Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Jetzt mal ganz ehrlich, geht's Ihnen manchmal auch so? Wären Sie gerne jemand anders? Zum Beispiel berühmt, reich, schön, Yacht, tolles Auto, schönes Haus am See? Oder mal tiefer gefragt, wären Sie gerne innerlich anders? Also anders, als Sie jetzt sind? So von der Wahrnehmung her. Sicher, da bin ich überzeugt davon, tragen viele von uns diesen Wunsch irgendwo in ihrem Herzen. Und deswegen lieben wir zum Beispiel ja auch Geschichten oder Filme, wo jemand zunächst ganz unscheinbar ist und dann über sich hinaus wächst oder gar zum Helden wird, so wie zum Beispiel im Märchen das Aschenputtel oder der starke Vanya. Oder in Filmen und Comics, da sind es zum Beispiel die Geschichten von den Superhelden, denen zunächst keiner ansieht, was für unglaubliche Kräfte in ihnen stecken. Manchmal wissen sie das selber auch nicht. Die dann aber am Ende immer die Welt retten und das Mädchen bekommen. Diese Sehnsucht, jemand anders oder anders zu sein, die wird ja auch bedient in so Showformaten wie Germany's Next Topmodel, wo junge Menschen auf ein bestimmtes Schönheitsideal hingetrimmt oder auch hingebogen werden, je nach Ansicht, um dann vermeintlich erfolgreiche Karrieren in der Modebranche zu starten. Doch all das, wenn wir ehrlich sind, das kratzt doch nur an der Oberfläche, denn diese Sehnsucht in uns, die geht ja viel tiefer. Wir wollen ja nicht nur anders aussehen oder anders wahrgenommen werden, sondern wir würden ja auch gerne anders sein. Es geht nicht zuletzt auch ja um unsere Identität. Wer bin ich denn wirklich? Was macht mich aus? Kann ich in mir ruhen, weil ich weiß, ich bin geliebt. Ohne Voraussetzung, ich bin einfach geliebt. Und genau das wünscht sich Christus für uns. Umkehren, anders werden, neue Menschen werden. Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe. Der Titel ist, wie Christus die Persönlichkeit verändert oder auch nicht. Zugeschaltet ist das dazu aus dem Raum Pforzheim, Walter Nitsche. Er hat mit seiner Frau fast 40 Jahre lang eine christliche Partnervermittlung geleitet. Er ist Autor zahlreicher Bücher zu dem Thema und er leitet heute die Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater. Hallo und ganz herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Walter Nitsche. Ich grüße Sie.
Einen schönen guten Morgen, Herr Miller. Einen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Nitsche, Sie haben ja fast Ihr ganzes Berufsleben lang mit Menschen und an Menschen gearbeitet. Was ist denn da Ihre Erfahrung? Ist der Wunsch nach Veränderung der Persönlichkeit, nach Verwandlung eigentlich in jedem Menschen angelegt oder gibt es Leute, die haben diesen Wunsch gar nicht?
Also ich glaube, grundsätzlich und existenziell hat uns Gott das ins Herz gelegt, dass wir uns im Positiven verändern wollen. Also wie ein Kind, das darauf angelegt ist, ich möchte lernen. Also ich brauche ein Kind nicht zu motivieren, gehen zu lernen. Ja, steh doch mal wieder auf, probier doch mal, dich an der Tischkante hochzuziehen. Das ist drinnen. Und so ist, glaube ich, Entschuldigung, ursprünglich auch in uns angelegt. Aber jetzt kommt eben das dazu, dass uns Gott als freie Persönlichkeiten geschaffen hat. Je älter wir werden, desto mehr können wir auch selbst entscheiden. Und das ist das Wesentliche. Also irgendwann, gerade in bestimmten Bereichen, muss ich mich entscheiden, mich verändern zu wollen, sonst klappt das nicht. Und da kann natürlich dieser Wunsch ersterben, weil ich ihn stets unterdrücke und in alten Bahnen lebe. Das ist aber dann der Grund, nicht, weil das existenziell bei mir angelegt wäre.
Also ich trage es einfach in meinem Herzen oder auch neudeutsch gesprochen in meiner DNA quasi drin, dass Veränderung einfach immer möglich ist, dass ich mich zum Guten verändern möchte. Jetzt sagt ja Jesus in der Heiligen Schrift, verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Denkens, sinngemäß. Wie soll denn das bitte gehen, Herr Nitsche? Nur weil ich sage, okay, jetzt erneuere ich halt mal mein Denken, davon verändere ich mich doch nicht.
Ja, nur zu sagen, jetzt verändere ich mal das Denken, da geschieht wenig oder gar nichts. Da haben Sie völlig recht. Also was uns Römer 12, Vers 2 hier eindeutig sagt, ich habe gerade kürzlich verschiedene Übersetzungen davon nochmal gelesen, und da heißt wirklich, die neue Genfer Übersetzung sagt, lernet euer Denken zu ändern. Also es ist ein Lernprozess. Nun befassen wir uns ja bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorgliche Beratung auch mit den modernen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Und siehe da, die bestätigen eigentlich genau das, was Römer 12,2 uns sagt. Da muss ich aber jetzt ein bisschen ausholen.
Holen Sie ruhig aus, Herr Nitsche, holen Sie ruhig aus.
Also Gott hat es so angelegt, dass jeder von uns hat ja heute Morgen eines dabei, nämlich ein Gehirn. Und dieses Gehirn wurde so geschaffen mit 100 Millionen bis mit 100 Milliarden bis 1 Billion Nervenzellen. Man nennt sie Neuronen. Und die sind alle vernetzt. Die meisten sind vernetzt. Also eine Nervenzelle kann mit ca. 100 Millionen anderen kommunizieren. So, und diese sind dazu da, dass wir Reize aufnehmen, ans Gehirn weiterleiten und dann auch die Reaktionen weiterleiten. Also der Vorgang ist natürlich komplexer, nur ganz einfach erklärt. Das heißt aber, beim Kind schon, da wachsen so sogenannte neuronalen Verbindungen. Früher hat man ja gemeint, das Gehirn kann nicht mehr wachsen oder sich verändern, und das stimmt nicht. Erst in den letzten Jahren wurde da von der Neuroplastizität geredet. Das heißt, das Gehirn kann sich verändern und verändert sich. Und wenn zum Beispiel Schädigungen da sind, ist es möglich, dass gewisse Areale die Arbeit von anderen Gehirnteilen übernehmen. Und das andere, die Neurogenese, haben festgestellt, auch Gehirnzellen, also Nervenzellen im Gehirn, entstehen neue. Vor allen Dingen kann man sich das jetzt vorstellen wie so kleine Bäumchen, die dann wachsen. Also pflege ich einen Gedanken, dann wird er immer fester. Es wächst so ein Gedankenbäumchen. Und ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, auf die Dendriten und Axome und so weiter, sondern einfach, das kann man sich gut vorstellen, es wachsen Gedankenbäumchen. Wenn ich einen Gedanken nicht benutze, dann wird das Gedankenbäumchen wieder ausgedorrt. Also die Neuronen gehen wieder zugrunde. Wenn ich sie aber tätige, zum Beispiel, ich lerne eine Fremdsprache oder ich lerne Klavier spielen. Und diese neuronalen Verbindungen, die dazu nötig sind, die werden aktiviert und werden größer und dicker und aktiver. Werde ich dann eine Sprache zum Beispiel jahrzehntelang nicht mehr benutzen, dann wird die Fähigkeit auch wieder zurückgehen. So, das heißt jetzt, was können wir lernen? Wir können lernen, toxische Gedanken, also giftige Gedanken, falsche Gedanken, Gott unwohlfällige Gedanken, die abzulegen, und neue Gedanken, biblische Gedanken, Gott wohlgefällige Gedanken zu pflegen, wachsen zu lassen. Und dadurch verändert sich tatsächlich unser Gehirn. Also wir können entscheiden, wie unsere Gedanken, wie die aktiv werden, wie die tätig sind. Und man kann, und das ist jetzt mein letzter Vergleich, man kann sich das so vorstellen, also im Winter, jeder weiß ja, ich hatte 20 Jahre in der Schweiz gewohnt, da die Kinder, heißt, die werden schon mit Skiern an den Füßen geboren. Da weiß jeder, was Loipen sind. Das sind Spuren im Schnee, die gemacht werden, damit ich mit Langlaufskiern, und Langlaufskier, die sind viel schmaler als die alpinen Skiern, dass ich mit Langlaufskiern da gut Skifahren kann oder Langlauf machen kann eben. So, und es ist schwierig, mit Langlaufskiern auf so eine Spur zu kommen. Ich bräuchte eine neue Spur nebendran. Sorry. Mit alpinen Skiern gelingt das besser. Und neue Gedanken lernen heißt, ich muss neben der alten Spur eine neue legen. Und das bedeutet zuerst Übung. Wir haben gerade im Sommer da ein Seminar wieder, wie lerne ich toxische Gedanken wie lerne ich neue Spuren zu legen. Und das sind so verschiedene Schritte. Ich muss das wahrnehmen, ich muss das betrachten, ich muss es aufschreiben. Am besten noch, ich erzähle es jemand anderen. Aber das muss ich 2 Monate lang machen. Tue ich das nicht, wird es mir nicht viel nutzen. Denn sobald ich wieder in die alte Spur komme, da fahre ich auch in der alten Spur, weil das ist viel einfacher. Aber das ist der Lernprozess. Ich lerne, eine neue Spur zu legen. Dadurch wachsen die Dendriten in meinen neuronalen Verbindungen. Und das konnte man eben seit einigen Jahren durch Bildgebungsverfahren in der Neurowissenschaft feststellen. Vorher hat man das gar nicht gewusst. Ja, da hat man nur glauben können, wie recht die Bibel hat. Jetzt weiß man es, also in diesem Punkt. Ich glaube am Wort Gottes der Heiligen Schrift natürlich in allen. Aber die Wissenschaftler waren erstaunt, ja. Und das ist genau das, was in Römer 12 so steht. So kann man lernen, toxische Gedanken zu verändern in gute Gedanken. Und das wird mein ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, das wird dadurch geprägt. Dadurch verändere ich mich in meinem ganzen Wesen. Und das ist genau das, was der heilige Apostel Paulus uns schreibt.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Radio Horeb, ein christlicher Radiosender in ganz Deutschland im deutschsprachigen Raum zu empfangen, auch weltweit übers Internet. Wir sind gerade mitten in der Lebenshilfe. Die Sendung ist heute zum Thema, wie Christus die Persönlichkeit verändert oder auch nicht. Und wir sind schon mittendrin im Gespräch mit Walter Nitsche. Er ist Geschäftsführer und Ausbildungsleiter bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Herr Nitsche, jetzt haben Sie ja gerade gesagt, okay, wenn ich mich entscheide, neue zu denken, dann wachsen quasi auch nachweisbar in der Neurowissenschaft quasi neue Gedankenbäumchen, meine Gedanken gehen auch neue Wege. Aber ich meine, ich gehe jetzt mal nur von mir aus, Herr Nitsche. Meine Gedanken, die kreisen oft um mich selbst und ich komme aus meinem Gedankengebäude gar nicht raus. Und welches Futter brauche ich denn, dass ich neue Gedanken denke? Wenn ich mich jetzt schon entschieden habe, okay, ich möchte neu denken, ich möchte neu werden, welches Futter brauche ich dazu, Herr Nitsche?
Ich nehme mal ein Beispiel. Sie haben völlig recht. Wir brauchen, Sie sagen Futter, das ist richtig. Ich sage, wir brauchen Denkalternativen. Angenommen, meine Gedanken kreisen um mich. Ach, heute hast du wieder versagt oder du bist überhaupt kein wertvoller Mensch und so weiter und so fort. Oder, wo viele Leute damit zu tun haben, meine Gedanken kreisen um, und das hat Jesus selbst gesagt, das ist eins der Hauptprobleme, kreisen um Sorgen. Ich mache mir Sorgen um morgen. Ich mache mir Sorgen, ob das klappt, um die Gesundheit, um jenes. Und wenn Jesus sagt, sorget nicht, dann gibt er aber gleich eine Alternative. Denn ich kann nicht einfach sagen, ja, ich sorge mich nicht mehr. Das klappt nämlich nicht. Denn wenn ich nur sage, das will ich nicht mehr denken, dann verstärke ich das sogar. Ich brauche eine Alternative. Beispiel, all eure Sorgen werft auf den Herrn, denn er sorgt für euch. Schaut euch die Vögel des Himmels an. Es gibt Jesus uns Wege, neue Wege, wie ich denken kann. Und da möchte ich einfach ein ganz persönliches, obwohl es öffentlich ist, aber doch ein sehr persönliches Beispiel erzählen. Wir hatten vor Jahren eine Zeit, bevor wir die Partnervermittlung schließen mussten, da habe ich mir so Sorgen gemacht um die Finanzen. Also wenn es so weitergeht, da können wir nicht mal mehr überlegen. Und dann kommen so Gedanken, ja, muss ich dann in die Suppenküche in Pforzheim oder was weiß ich was. Ja, also richtig Sorgen. Und solche Sorgen, die können einem sogar den Schlaf rauben. Weil immer, wenn man so döst, dann kommen wieder die Sorgen. Ja. Und da musste ich lernen, zuerst machte ich mal quasi mit Jesus einen Spaziergang. ganz in die Stille, Jesus hat sich selbst oft in die Stille zurückgezogen, sagt, Jesus, du kennst meine Sorgen. Und es kam richtig zu so einem Gespräch, also ich habe keine Stimme gehört, soll mich niemand falsch verstehen, aber so ein Eindruck.
Ist die innere Stimme, die wir dann hören?
Ja, habe ich nicht gehört. Die innere Stimme aber als Eindruck, ja. So ein Eindruck, dass Gott mir sagt, sag mal, wessen Vater hast denn du? Hast du nicht einen Vater? Und dann ist mir eine Bibelstelle eingefallen. Dem alles Gold und Silber dieser Welt gehört. Steht es im Wort Gottes. Und dann ging mir das so auf. Mensch, ich habe hier einen Vater, dem gehört alles Gold und Silber dieser Welt. Und Herr Miller, ich kann Ihnen sagen, in derselben Minute sind die Sorgen abgefallen. Solange ich immer gedankt habe, danke Vater, danke himmlischer Vater, dass dir alles Gold und Silber dieser Welt gehört. Meine Sorgen lege ich auf dich. Denk nicht drüber nach, sondern vertraue dir und dank dir. Und da habe ich gemerkt, die beste Alternative gegenüber Sorgen ist der Dank. Dank an Gott, dass er für mich sorgt. Dank an Gott. Ja, dann ist mir eingefallen, er hat mich immer durchgetragen und meine Familie. Wir haben 4 Kinder, aber es hat uns nie wirklich an etwas gemangelt. Und dieser Dank führte dann zur inneren Freude. Die Situation war doch genau dieselbe.
Ich wollte doch gerade sagen, der Grund zur Sorge war ja immer noch da.
Ja, kein Millimeter hat sich da geändert. Der Wald, in dem ich spazieren ging, war auch dasselbe. Alles war noch dasselbe. Aber ich kam heim zu meiner Frau, froh und freudig, und sagte, was ist mit dir los? Sagte, ja, mir ist was klar geworden. Ich habe einen reichen Vater, dem alles Gold und Silber dieser Welt gehört. Und ich konnte meine Sorgen auf ihm ablegen. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Schon in der Nacht versuchen, einem die Sorgen wieder einzuholen. Das ist dann kein Dauerbrenner. Also ich habe da zwar eine neue Spur im Schnee anlegen können, aber die musste ich jetzt befahren, dass es zu einer tieferen Loipe, zu einer tieferen Spur kommt. Und das habe ich dann täglich geübt. Also in stille Zeit mit Gott im Gespräch mit meiner Frau, immer wieder danken wir, dass Gott uns versorgt. Und so nach 2-3 Monaten habe ich gemerkt, ups, die Sorgen kommen ja gar nicht mehr. Also ich muss gar nicht mehr so viel kämpfen. Und jetzt war es interessant, ich habe kürzlich ein neurowissenschaftliches Buch gelesen und da sagen die, ja, das wird mit der Zeit zum sogenannten Automatismus. Also wenn sich Gedanken verfestigen, am Anfang muss ich Radfahren lernen als Kind. Und mein Papa hat mich da gehalten beim Fahrrad und schwer ich umgekippt. Aber mit der Zeit musste ich nicht mehr nachdenken, wie ich das Gleichgewicht halte. Da haben sich die entsprechenden neuronalen Verbindungen gestärkt. Und dann fuhr ich einfach. Ich saß auf einem Fahrrad und fuhr los, ohne umzufallen. Und jetzt wurde das, was ich gelernt habe, zum Automatismus, ist ja beim Autofahren dasselbe, bis ich gar nicht mehr groß nachdenken muss. Ja? Und so ist es hier auch. Also die biblischen Alternativen gilt es, eingeübt zu werden, damit sie in unserem Alltag, in der Praxis dann wirklich, ja, ich sag mal fast zum Automatismus werden.
Sie haben da vorhin ein Wort gesagt, dass Ihnen klar wurde, Sie haben ja einen Papa im Himmel.
Ja.
Und da steckt ja eigentlich das Wort der Identität drinnen, Herr Nitsche. Sie sind sich Ihrer Identität bewusst geworden, dass Sie ja verwandt sind mit dem, dem alles Gold und Silber gehört, ja. Und dass Sie ja sein Kind sind. Haben Sie das Gefühl, jetzt, Sie haben ja, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen Sie in Ihren Seminaren und Lehrgängen begegnet sind und bei Ihrer Partnervermittlung, wie viele Menschen sind sich dieser Identität als Kinder des himmlischen Vaters überhaupt bewusst?
Da gibt es zwei Aspekte, die wir beachten sollten.
Ja.
Manche sind einfach gelehrt, weil sie christlich oder religiös erzogen sind. Ah, meine Identität, und Sie haben das in einem guten Buch mal gelesen, meine Identität ist, Geliebte Gottes zu sein. Aber das einmal zu hören oder das zu praktizieren und daran festzuhalten, dass eben die entsprechende Gedankenbäume wachsen, das ist noch ein Unterschied. Und ich muss sagen, viele, wenn man sie sagt, was ist deine Identität, ja, wenn sie aus christlichem Hintergrund kommen, dann hat man schon die Chance, dass sie richtig antworten. Das ist aber dann auch alles. Aber leben tun sie es nicht. Ja, also das sehen wir gerade in unseren Seelsorgekursen. Da geht es ja darum, vor allen Dingen, dass die eigene Persönlichkeit zur Reife geführt wird. Da muss man dieses Thema der Identität drannehmen. Und wenn ich da vielleicht gerade schon einen Satz dazu sagen darf,
ja, bitte.
Das größte Hindernis ist, gerade bei uns Christen, das ist der Leistungsdruck. Also, dass ich meine Identität abhängig mache von meiner Leistung. Und die Leistung, die kann auch religiös sein. Ja, ich sehe da die Helga vor mir, eine circa 50-jährige Frau, voll sympathisch, mit viel Empathie. Und die erzählte mir dann in einer Pause eines Seminars von ihren Problemen. Und sie sagte, aber weißt du, Walter, ich bin so engagiert und ich tue das auch gern für Gott. Und dann erzählte sie mir, was sie alles in ihrer Pfarrei tut und um wen sie sich kümmert. Und sie wollte auch diese Seelsorgeausbildung für sich nutzen, aber auch, dass sie fähiger wird, anderen zu helfen. Ich sagte, ja, Helga, du bist hier richtig. Aber jetzt kamen wir, was ist deine Identität? Und da merkte ich, ihre Identität war vor allen Dingen geprägt von der Leistung, die sie brachte. Also wenn sie viel erbrachte, wenn der Gemeindepfarrer zu ihr sagt, gut hast gemacht, Helga. Wenn andere zu ihr sagten, oh super, oh hast du mir geholfen. Und dann fühlte sie sich gut, weil sie ihre Identität daran festmachte. Aber wehe, das wackelte. Sie wurde zum Beispiel dann, bekam psychische Probleme, konnte dann plötzlich nicht mehr so aktiv sein. Und da ist ihr ganzes Lebenshaus zusammengefallen. Ist klar, ihre Identität war Leistung statt einfach ein geliebtes Gotteskind zu sein. Und natürlich muss man sagen, da werden wir natürlich zum Teil in unserer Erziehung auch fehlgeprägt. Als Kind müssen wir ja lernen. Und wir hatten vielleicht ganz liebevolle Eltern, aber die uns auch auf Leistung getrimmt haben. Und dann ist die Gefahr, dass wir das zu unserer Identität machen, statt das Sein vor Gott, das Sein, wir sind nicht nur verwandt mit ihm, Sie haben es richtig gesagt, Herr Miller, sondern wir sind Gottes geliebte Kinder, dass Gott in Jesus sogar Mensch wurde, um ein Erlösungswerk für uns zu vollbringen, damit wir zu Gottes Kindern werden können. Geschöpfe Gottes sind wir alle, aber Kinder Gottes, das sind ja die, Johannes Evangelium steht, allen, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben oder ihm vertrauen, darauf vertrauen, was er für uns getan hat. Das ist immer alles freiwillig. Und deshalb auch zu einer neuen Identität muss ich mich erstens entscheiden, das ist mein freier Wille, und zweitens es lernen, es üben, bis es zur Denkgewohnheit oder sogar Empfindungsgewohnheit in mir wird. Und dann muss ich mich um Veränderung keine Sorgen mehr zu machen. Ja? Also manchmal sehen wir sogar innerhalb einer Woche bei der ASP-Seminar-Ausbildung, wie sich Menschen verändern in ihrem Gesichtsausdruck, in ihrer Sprache, in ihrem Strahlen im Gesicht. Ja? Also das ist uns immer wieder eine große Motivation, nur dass es dann hält. Dann braucht es noch diese Unterstützung im Lernprozess.
Sie hören Radio Horeb, ein christlicher Sender im deutschsprachigen Raum. Sie können uns auch übers Internet empfangen. Und heute ist unser Thema in der Lebenshilfe, wie Christus die Persönlichkeit verändert oder auch nicht. Wir sind im Gespräch mit Walter Nitsche. Er ist Buchautor und Geschäftsführer und Ausbildungsleiter von der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Wir haben gerade darüber gesprochen, ja, dass diese Veränderung der Persönlichkeit ja auch was mit meiner Annahme meiner Identität zu tun hat, dass ich nicht Identität habe durch Leistung, sondern Identität schlicht und ergreifend dadurch, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin und dass ich einen Papa habe, der es gut meint mit mir. Herr Nitsche, jetzt haben wir darüber gesprochen, okay, ich kann mir das bewusst machen und ja, da mag Schwierigkeiten geben, diese Identität als geliebtes Kind anzunehmen. Und Sie hatten vorhin das Beispiel von dieser Helga gebracht, die Frau, die eben ihre Identität aus der Leistung in gut gemeinter und guter Gemeindearbeit eben bezogen hat. Wo kommt bei diesem Veränderungsprozess, wo kommt da so die Berührung durch Jesus ins Spiel? Wo ist der? Es ist ja auch etwas, was nicht nur wir waren ja gerade ganz viel im Kopf in den neuronalen Ebenen, Herr Nitsche. Ja? Und irgendwo muss es ja nicht nur eine Veränderung des Denkens sein, sondern ja auch eine Veränderung des Herzens. Ja? Und wie packt uns da der Jesus? Wo packt der uns? Ja, wie kann ich das wahrnehmen? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Sie haben ja total viele Leute begleitet in solchen Prozessen.
Ja, da muss ich sagen, meine jahrzehntelange Erfahrung ist individuell verschieden. Also ich bin gerade im Gespräch mit einem Muslim, der hat bei uns das Jugendcoaching gemacht. Das ist so für Teenager 14 bis 23 oder Jugendliche, wie man eben anderen besser helfen kann. Das heißt Freundschaftscoaching im Jugendbereich. Und seit Jahren habe ich jetzt mit dem Kontakt. Und da wir offen sind für alle, also nicht nur für Christen, und wir das ziemlich neutral halten können, wir sagen nur, ja, wenn du einen Christen betreuen willst, musst du ja auch wissen, was bei ihm gesunder Glaube ist. Ja? Und das kapieren die auch, obwohl sie selbst nicht Christen sind. Aber das Schöne ist, sie bekommen plötzlich selbst Interesse an diesem Jesus. Und er hat mich jetzt besucht und sagte, du, ich will mehr von diesem Jesus wissen. Das lässt mich nicht mehr los. Und da merkte ich, Gott holt ihn ab in seinem Herzen durch eine ganz große und tiefe Sehnsucht. Und das ist gefährlich, was ich sage, aber er sagte, weißt du, ich merke, mein Glaube gibt mir eigentlich nichts und gibt mir vor allen Dingen keinen Frieden, den ich jetzt bei ein paar von euch gesehen habe. Da berührt Gott das Herz, aber er berührt das Herz jetzt nicht bei jedem so. Ich kenne einen Professor, mit dem bin ich inzwischen sehr gut befreundet, ein absolut intellektueller Typ. Und der ist von Jesus vor allen Dingen über seinen Intellekt, über seinen Verstand angesprochen worden. Natürlich kann man das nicht auseinander definieren, ja. Gott spricht dann immer letztlich das Herz an. Aber der war vor Studien gesessen und sagte, der war eben auch Gehirnforscher. Das sagt mir dann, Mensch, je mehr ich vom Forschungszentrum, je mehr ich in diese Geheimnisse eindringe, desto mehr staune ich über, es muss einen Schöpfer geben. Also er war noch gar nicht gläubig, ja. Und Gott hat ihn so erreicht. Und das glaube ich auch, wir müssen immer schauen, wo ist ein Gott und wie ist Gott am Wirken. Und andere wird über ein Problem angesprochen, dass sein Herz berührt wird. Und vor allen Dingen, Jesus sagt auch, daran sollen sie erkennen, dass sie meine Jünger sind, so ihr Liebe einander habt. Wenn ich gerade an Mutter Teresa denke, wie viele Menschen durch sie angesprochen wurde, durch ihre Liebe. Und bei Tausenden von Christen die andere angesprochen hat, durch tätige Liebe, dass die Liebe nicht nur Worte waren, sondern dass die ausgestrahlt hat, vom ganzen Wesen her. Also der große Theologe und Oxford-Professor C.S. Lewis sagte einmal, wir sollten in unserer Welt einfach Haut Gottes sein. Und damit meinte er, dass wenn Menschen uns begegnen, sollen sie keine schulischen Lehrmeister begegnen, keine Moralapostel, sondern dem Wesen Gottes, voller Liebe, Annahme, Wertschätzung und Barmherzigkeit. Und das berührt das Herz auch. Also der Heilige Geist tut sich selbst nicht einpferchen in ein Gefängnis von vorgeschriebenen Methoden, sondern er liebt jeden Einzelnen und sucht ihn zu erreichen. Und dann nimmt er auch ganz verschiedene Wege, um Verstand und Herz und Sinn vom Menschen erreichen zu können.
Herr Nitsche, Sie haben ein Hindernis genannt, was uns hindert, diese Identität als Kinder anzunehmen. Das ist der Leistungsgedanke, wo wir ja schon teilweise früh auch von unseren Eltern geprägt worden sind. Mhm. Es ist einfach so, die haben das ja nicht böse gemeint. Sie haben ja immer die besten Absichten gehabt. Ja. Aber was gibt es noch für Hindernisse, selbst wenn ich das eingesehen haben sollte, ja, ich bin durch Leistung geprägt, welche Hindernisse kennen Sie noch, die mein Herz zumachen oder meine Wahrnehmung trüben gegen eine Berührung von Jesus?
Die Selbstverachtung fällt mir jetzt ein. Und da fällt mir vielleicht...
Die Selbstverachtung im Sinne von Lüge über mich? Also... Kannst nicht, schaffst du eh nicht, bist doch eh ein Depp, das lernst du nie.
Ja, aber es ist nicht, also mir ist jetzt gerade ein Fall vor Augen. Ja. Also ich muss dazu sagen, wenn ich erzähle von Menschen, die heißen in Wirklichkeit anders.
Die Helga ist nicht die Helga, schon klar.
Ja, die heißt anders, aber ich habe die Erlaubnis, die Geschichte zu erzählen.
Gut.
Das ist ganz wichtig in der Seelsorge, sonst würde ich das nie tun. Mhm. Und da ist mir auch eine andere, nennen wir sie Melanie.
Ja.
Circa 35 Jahre alt, wie man so sagt, eine attraktive Blondine. Und die erzählte mir, sie hat einen hohen Posten an einer internationalen Firma, einem Unternehmen. Und dann, auch im Gespräch, kamen ihr plötzlich die Tränen. Und ich merkte, diese Frau, sie funktioniert nur, sie lebt nicht. Also da ist Jesus auch noch nicht ans Herz gedrungen, dass er sich freuen könnte über eine Identität in Gott. Und dann war mir klar, als sie mir ganz offen dann erzählt hat und vertrauensvoll, ja, wie man so sagt im Sprachgebrauch, sie hat sich die Karriereleiter hochgeschlafen, immer mit den Chefs. Mhm. Also sie war keine Prostituierte, aber sie hat ihren Körper benutzt, um sich Vorteile zu verschaffen. Ja, und zwar hat das schon also mit 15, 16 angefangen. Da hat sie ihre Attraktivität, ihre körperliche Erotik eingesetzt, um ihre Ziele zu erreichen. Sie ist im christlichen Elternhaus aufgewachsen, ging sogar zum Kommunionunterricht, aber dann später ging sie nicht mehr in die Kirche, weil sie hatte irgendwie, mit Recht, das Gefühl, Gott ist damit nicht einverstanden. Und dann hat sie Gott einfach den Rücken zugekehrt. Sie wollte ihre Ziele erreichen. Und wie gesagt, sie schaffte es bis zum leitenden Posten im internationalen Unternehmen und sie verdiente massig Geld, ja. Fuhr immer mit dem neuesten Porsche herum und das hat ihr Identität gegeben. Aber, und jetzt kommt's, die innere Identität war, ich bin verwerflich, ich bin eine Hure, ja, Gott will mit mir nichts mehr zu tun haben und eigentlich hasse ich mich auch. Also das war so die Entwicklung, jetzt als sie 35 Jahre alt war, eigentlich hat sie nur das Thema, das ist ein Thema vom Basiskurs von der ASB, das Geheimnis des Angenommenseins. Da ist ja klar, ja, ich kann mich nicht annehmen. Ja, so die Erfolge, die ich habe, darauf bin ich stolz, aber innerlich verachte ich mich eigentlich. Das war auch der Grund, dass es sich nie jetzt einer wirklich Liebesbeziehung geöffnet hat. Jetzt war sie 35, saß da, weinte und dann war klar, das war das Hindernis, eigentlich diese Selbstverachtung, dass sie dem Heiligen Geist Gelegenheit gab, ihr Herz zu erreichen. Also musste man bei ihr erstmal die Frage der Schuld klären. Ist Jesus auch für solchen schrecklichen Weg gestorben? Hat er sie immer noch lieb? Und da mussten wir in die Heilige Schrift schauen, ja? Denn ich kann nicht einfach sagen, Gott sagt es zu dir. Man kann mir glauben oder auch nicht. Aber da muss ich sagen, schau, hier sagt Gott es selbst. Ich bin bei dir dran. Und ich bin auch für jede einzelne Hurerei. Für dich habe ich am Kreuz dafür gelitten. Und du kannst es alles bei mir abladen. Mit einem reinen Herz neu anfangen. Und das hat sie dann umgehauen. Aber letztlich war das dann ihr Zugang zu der Identität als erlöstes, geliebtes Kind Gottes zu kommen. Und das ist oft der Knackpunkt, dass ich meine, ich bin geliebtes Kind Gottes, wenn ich mir die Liebe Gottes verdiene. Aha. Dann haben wir wieder der Leistungsdruck. Mhm. Also der ist nicht nur auf andere gerichtet, sondern oftmals auch auf Gott. Und wenn ich lieb und brav und gut bin, und dann liebt mich Gott. Und wenn nicht, dann dreht er mir den Rücken zu, dann ist er sauer auf mich oder will nichts mehr mit mir zu tun haben. Es war natürlich jetzt mit der Melanie ein sehr extremes Beispiel, aber das war eins dieser Beispiele, wo man sehr deutlich sieht, wie eine geänderte Identität Frucht bringt. Und die Melanie musste natürlich jetzt lernen, und sie hat zwei Freundinnen dann zur Seite gehabt, die ihr geholfen hat, mit denen hat sie immer telefoniert, um, jetzt reden wir wieder neurowissenschaftlich, die neuen neuronalen Verbindungen zu stärken. Heute käme man nicht mehr auf die Idee, was für eine Vergangenheit sie hatte. Nicht mehr. Sie hat übrigens auch den Beruf gewechselt und macht einen wunderbaren Dienst in Freude und Zufriedenheit, würde ich mal sagen.
Ein neuer Mensch geworden.
Ja, genau. Genau.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema, das ist heute, wie Christus die Persönlichkeit, die Identität verändert oder eben auch nicht. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Walter Nitsche. Er ist Ausbildungsleiter bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitmachen wollen in unserer Sendung, da hätte ich ein paar Fragen für Sie, die uns interessieren würden. Haben Sie denn in Ihrem Leben konkrete Veränderungen durch Jesus erfahren? Wie war das? Wie ist das zugegangen? Wie hat sich das angefühlt? Was war vorher? Was ist jetzt? Welche konkreten Auswirkungen hatte zum Beispiel auf Sie die Erkenntnis, ja, ich bin wirklich Gottes Kind, ich bin das, egal was ist, wie war es vorher, wie ist es nachher? Das würde uns interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns zu diesen Fragen einfach kurz was sagen können, wie ist es da Ihnen ergangen? Die Hörernummer, die ist jetzt freigeschaltet für Sie, die 089 517 008 008. Nochmal 089 517 008 008. Unser Thema ist heute, wie Christus die Persönlichkeit verändert oder auch nicht. Unsere konkreten Fragen an Sie: Haben Sie so eine Veränderung schon mal erfahren? Wie hat sich das angefühlt, als Jesus Sie berührt hat? Das würde uns interessieren. Und bis dahin hören wir noch ein bisschen Musik zum Durchatmen. Bis gleich.
Si hubieras estado aquí, no habría infiernos, burlándose en cada esquina de mi silencio. Si hubieras estado aquí,
sanando. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema, das ist heute, wie Christus die Persönlichkeit verändert oder eben auch nicht. Wir sind im Gespräch mit Walter Nitsche von der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater und wir sind im Gespräch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da fangen wir jetzt einfach gleich an. Wir gehen nach Mühlhausen in Thüringen und sprechen mit der Frau Roswitha. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, guten Tag. Hallo. Also als erstes möchte ich Danke sagen. Ich möchte Gott Danke sagen für Radio Horeb und für die Lebenshilfesendung. Ich höre die seit Wochen jeden Tag und also jede Woche oder ja, jedenfalls ständig und hat mir schon so viel geholfen, ja. Und dann, ja, wie Gott oder wie Jesus mich verändert hat, das begann 2014. Da lag ich weinend im Bett und habe gesagt, Jesus, ich bin so schlecht, bitte, ich will nicht so bleiben, wie ich bin, mach mich besser. Und ich dokumentiere das ja auch jeden Tag, die Veränderungen, die dann so stattgefunden haben, ja. Und ja, er macht mich besser. Und jetzt bin ich gerade so mittendrin in diesem Lernprozess, ja, diese schlechten Gedanken nicht mehr zu pflegen und die guten Gedanken jetzt zu üben.
Wie geht's Ihnen dabei?
Ja, es ist anstrengend und es kommen ja auch die wirklich, ich komme, wie es beschrieben wurde, immer wieder diese alte Spur rein. Ich bin ja auch jetzt in therapeutische Behandlung da, wo ich üben darf, in die neue Spur reinzukommen und da auch drin zu bleiben.
Ja, wunderbar.
Wo auch erstmal, ja, das ist so eine Gruppe, wo ich da drin bin, wo auch erstmal meine Persönlichkeit, wir haben als Hausaufgabe aufgekriegt, wir sollen unsere Persönlichkeit da erstmal so darlegen, was bin ich überhaupt für eine Persönlichkeit, ja, und was habe ich für eine Identität. Und bei mir wirklich auch jetzt so dieser Leistungsdruck auch da ist. Ich gehe jeden Tag in die Kirche und jetzt haben wir am Samstag 24 Stunden Gebet und ich habe mich da eingetragen für morgen, für nachts um 23 Uhr und dann morgens von 3 bis 7 Uhr.
Aber Sie wissen schon, dass Sie das nicht müssen, oder? Sie wissen.
Ja, ich weiß, dass ich das nicht muss, aber irgendwie habe ich so den Drang, dass ich meine, ja, Gott hat mich nur wirklich nur lieb, wenn ich das jetzt mache, ja.
Also Frau Roswitha, jetzt danke. Ich habe noch ein paar andere Hörer in der Leitung, aber ich danke Ihnen echt sehr dafür. Und wir nehmen einfach auch mit, dass es anstrengend ist. Dass es anstrengend ist. Frau Roswitha, ein ganz herzlicher Gruß nach Mühlhausen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Und jetzt machen wir einen geografischen Sprung nach Freiburg im Breisgau zu Frau Usinger. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
Grüß Gott und vielen Dank. Ich bin ebenfalls sehr erfreut und bin dankbar über diese Radio Horeb und Lebenshilfe ist auch mein Lieblingsthema eigentlich. Wenn ich kann, höre ich immer wieder zu, was da gesagt wird. Und sonst, was Gott mich verändert hat, ist eigentlich das Leben mit Jesus selber. Also das ist wirklich eine Veränderung, weil ich auch bitte, dass Jesus mich jeden Tag verändert. Ich bitte drum und dass ich nichts bin ohne ihn. Und das ist die Tugend. Man kann nicht sagen, ich tue heute was Gutes. Das darf man nicht. Gott in mir tut was Gutes, ja. Und so in dieser Form, das hatte ich versucht und das geht wunderbar. Und dass ich nicht mich als erste Stelle setze, sondern Gott in alles, was ich tue. Und da strahle ich innerlich. Ich fühle mich wie eine Lampe. Das ist das Gefühl, das ich habe, dass ich das sicher bin, dass ich Gottes Kind bin. Das hatte ich vorher nicht. Ich war vorher auch so böse, also innerlich immer negativ denkend. Das habe ich fast abgelegt, aber das ist eine Arbeit, wie gesagt. Jeden
okay.
Tag anders.
Ah, Frau Usinger, dann nehme ich dieses wunderschöne Bild der Lampe mit. Frau Usinger, ganz herzlichen Dank, dass wir das miteinander teilen konnten. Ein Gruß nach Freiburg.
Dankeschön.
Tschüss. Herr Nitsche, jetzt haben schon zwei Hörerinnen gesagt, boah, das ist harte Arbeit. Wird es irgendwann mal leichter?
Ja. Auf jeden Fall. Also schön, gerade wie die, Name weiß ich jetzt nicht mehr, die letzte Anruferin, wie sie gesagt hat, das Leben mit Jesus.
Ja.
Und Leben ist, solange wir nicht im Himmel sind, Leben ist anstrengend, weil wir in einer gefallenen Welt leben.
Mhm.
Und wir sollten auch nachher noch kurz darauf kommen, dass es ja noch eine andere Macht gibt, die uns da hindern will und die uns das Leben schwer macht. Aber es war ein schönes Zeugnis, das Leben mit Jesus. Und da, Jesus sagt immer, stellt euch doch mal ein Kind vor. Dieser kindliche Glaube, der macht sich jetzt keine Sorgen, ob's von den Eltern angenommen ist oder nicht, sondern es lebt einfach in der Geborgenheit und in der Liebe von guten Eltern. Und dieser kindliche Glaube sollten wir annehmen, ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und auch die erste Anruferin, die hat genau das auf den Punkt gebracht. Ich habe einen Drang, und wenn ich jetzt nicht morgens um vier zum Gebet gehe, dann hat Gott mich vielleicht nicht lieb. Das ist genau so eine, und das sage ich jetzt mal ganz bewusst, eine Lüge Satans. Und da gibt's nur eins, tauschen Sie darüber aus. Erkennen Sie das als Lüge, und dann, obwohl das ja eine gute Sache ist, 24-Stunden-Gebet, aber für Sie ist toxisch, für Sie ist Gift. Und sage, nein, Jesus, da hast du mich auch lieb, wenn ich heute ausschlafe. Also ich sage das mal bewusst provokativ, sonst kommt man nicht aus diesen falschen Skispuren da heraus. Also die Erkenntnis muss dann auch die Tat folgen. Ja, bis man dann wirklich morgens um vier zum Gebet geht, nicht weil man muss und nicht weil man weiß, Gott hat einen nicht lieb, sondern einfach, weil man ein freier Mensch ist und es will und man Freude dabei hat. Fertig, aus. Amen.
Dann machen wir jetzt einen Sprung von Deutschland nach Tirol zur Frau Lederer. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, grüß Gott. Ich höre alle miteinander. Mit alle miteinander grüße ich von ganzem Herzen. Ich bin ganz geladen vor lauter Freude. Und ich muss schnell meine Situation erklären. Ich habe ein Haus mit einem schönen Herbenzwinkel und draußen ist ein starker Schneefall. Ich lebe auf über 1000 Meter. Ich sage Ihnen, erstens einmal, Sie haben mir ganz aus dem Herzen gesprochen. Ich werde 88 Jahre wie der Papst Franziskus. Und ich, je älter dass ich werde, aus einem guten, gläubigen Elternhaus, 45 Jahre Pfarrershälterin, und ich sage, wenn man aus den Augen, aus dem Sinn, dann ist man alleine. Aber ich danke für alles, was ich tun dürfte und für wie viele Menschen ich da sein dürfte. Und das Gute will ermuntert sein, das Böse schafft es schon allein.
Oh,
ja. Training ist so wichtig. Ich habe Pfingstfest und alles kann ich auswendig. Ich kann viele Gebete von der Kindheit, ich kann vieles auswendig und bete, hätte ich gesagt, Tag und Nacht. Ich danke dem lieben Gott, weil ich habe Probleme mit dem Knie, Probleme mit den Schultern und viel Arbeit. Dann sage ich, lieber Gott, du weißt, du hast gesagt, bitte, den werde ich empfangen, ich nehme dich beim Wort. Und ich kann dir so viel sagen. Ich sage oft, wenn Leute vorbeigehen und dann sage ich mal, unsere schöne Heimat, staunen, genau wie Sie gesagt haben. Wir müssen immer mehr staunen lernen und das ganze Leben lang ist es ein Wachsen. Ich konnte dir so viel sagen.
Frau Lederer, aber ich nehme ganz herzlichen Dank und Sie sind ja dort, wo die Spuren im Schnee sind, von denen der Herr Nitsche vorhin gesprochen hat, wo die Loipen gezogen werden. Sie sind auf über 1000 Meter, es schneit gerade und Sie sind auf der richtigen Spur. Frau Lederer, ich danke Ihnen sehr und ein Gruß nach Tirol. Für Gott.
Danke, auch alles Gute, Gottes Reich und Segen.
Ihnen auch, Frau Lederer.
Miteinander, sehr gut.
Herr Nitsche, jetzt hat die Frau Lederer, ich habe es leider nicht aufgeschrieben, diesen tollen Spruch, das Böse kommt ja dann von ganz allein.
Ja.
Und Sie haben es vorhin auch schon erlebt oder erwähnt, es gibt jemand, das ist einfach eine Realität, die wissen wir, der das nicht will und der uns mit Lügen bombardiert. Was sind die Ihnen bekannten Mittel, sozusagen, mit denen mir diese Lügen alle verkauft werden? Oder anders gefragt, ich meine, ich kann ja nur von mir selber ausgehen. Mhm. Bei mir wird immer auf dieselbe Stelle draufgehauen.
Ja.
Immer auf dieselbe Verwundung, die ich einfach in meiner Seele habe. Und da wird immer draufgehauen. Und ich kann es total bestätigen, was die Hörerinnen sagten. War es harte Arbeit. Und er versucht es aber immer wieder. Herr Nitsche, kennen Sie Möglichkeiten, wie man aus diesem immer wieder auch ausbrechen kann? Haben Sie vielleicht selber Erfahrungen gemacht?
Ja, also erst möchte ich biblisch antworten nach der Heiligen Schrift. Heiliger Apostel Paulus sagt uns, seine Angriffe sind uns nicht unbekannt. Also es ist gut, wenn wir seine, und mit seine meint er die Angriffe des Diabolos, das Durcheinanderbringen. Wir sagen Satan zu diesem gefallenen Engel. Das ist eine Macht, die steht Gott gegenüber. Und er hat Anschläge. Und dessen Ziel ist ja, uns von der Freude in Gott abzuhalten. Dessen Ziel ist, in die toxischen Gedankenbahnen immer wieder reinzuschubsen, weil das macht uns ja letztlich auch fertig.
So, ja, aber wie?
Also die Ziele müssen wir kennen. Das ist eine Erkenntnissage, eine kognitive Sache. So, und dann kommt was dazu. Der Teufel benutzt alte Verletzungen und füllt die mit seinen Lügenbotschaften. Also wenn ich seelisch verletzt werde, ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Ich glaube, wir haben es auch mal gehabt in Radio Horeb.
Ständig.
Ja, seelische Verletzungen haben immer eine Lügenbotschaft im Rucksack. Also wenn ich ungerecht behandelt werde, wenn mich ein anderer Mensch verletzt oder wenn Eltern ungerecht mir gegenüber sind oder sie haben keine Zeit, bringen mir keine Aufmerksamkeit, das sind seelische Verletzungen. Und die haben eine Lügenbotschaft im Rucksack und die Lügenbotschaft heißt zum Beispiel, schau, der Papa hat keine Zeit für dich, weil du bist nicht interessant für ihn, du bist nicht wichtig für ihn. Du bist ein unwichtiger Mensch. Also da merkt man schon, aha. So, und wenn ich jetzt gewisse seelische Verletzungen mit mir trage, auch von Kindheit und Jugend oder von einer Partnerschaft, und die werden wieder neu berührt, und dann reagiere ich verletzt, unsouverän, und die Lügenbotschaft kann hier sogar verstärkt werden. Und da denke ich jetzt an Wolfgang. Der hat vom Vater immer gehört, komm, gib's mir, du kannst es eh nicht. Also es war ja keine große Sache, ja. Wolfgang war mehr ein Lesetyp und handwerklich auch nicht so begabt. Aber der Vater, der wusste gar nicht, was er da bei seinem Söhnlein anrichtet. Er nahm ihm einen Schraubenzieher aus der Hand oder wenn der Bub was kleben wollte, ach, das kannst du eh nicht, ich mach's selber. Und der Vater konnte es besser, das stimmt. Und als Wolfgang später verheiratet war und seine Frau hat zum Beispiel, sie haben gemeinsam gekocht in der Küche, dann hat sie ihm irgendwas aus der Hand genommen und gesagt, ach, ich mach's selber. Und dann ist der Wolfgang ausgeflippt. Warum? Das hat seine Urwunde getroffen. Ja, ich kann es eh nicht recht machen. Ja, lass mich das machen. Du kannst es ja eh nicht. Und das wurde erst besser, als er bereit war, dem Schmerz, dieser Urwunde zu begegnen, diesen Schmerz ganz bewusst in die Wunde Jesu zu legen und jetzt das neue Denken einzutrainieren. Da gibt es zum Beispiel den Satz, ich vermag alles, was ich tun soll, durch den, der mich mächtig macht. Philipperbrief. Also ich kann das tun, doch, weil Jesus es durch mich tut. Und was ich nicht tun soll, das brauche ich auch nicht tun. Das brauche ich auch nicht zu können. Und das sind neue Gedankenwege, die gilt es dann zu üben, bis sie automatisch werden. Und dann wird es auch einfacher. Wenn die Denkgewohnheiten so sind, dann wird es einfacher. Aber ich muss zum Beispiel, wenn die Ursachen solche Lebenswunden sind, da müssen die erst gesäubert werden. Schon scheitert das weiterhin danach. Ja.
Ich begrüße jetzt aus dem Taunus die Frau Lehmann. Hallo, ich grüße Sie, Frau Lehmann.
Ja, dazu passt die Geschichte, die ein Theologe erzählte. Das Kind läuft zum allerersten Mal quer durch den Raum, ja, aufrecht, das ist wichtig, und es beklatscht sich dann. Er sagte, das war die beste Predigt überhaupt. Und dazu passt, dass das natürlich angewiesen ist auf ein Umfeld, ja, das ist auch bei der Aufrichtung, trägt. Und diese Klatscherei, gut, in Kirchen gefällt sie mir nicht. Und gestern habe ich noch schlimmer, also statt in den populärwissenschaftlichen Zeitschriften doch wieder hinzuschielen, habe ich Donald Duck angeblättert. Und da ging es um einen Papagei, der von einem woanders her als aus einem Kirchenschiff ersetzt werden musste. Und der geradezu dann aber auch sagte, der Kapitän möchte, dass die Wahrheit gesagt wird. Also das vielleicht, vielen Dank zum Thema Lügenbotschaft. Mhm. Ja.
Mhm. Wunderbar, Frau Lehmann, ja.
Frau Lehmann, ich danke Ihnen für den Beitrag und für den Papagei, der die Lügenbotschaft sozusagen verbreitet. Die Hörerin aus Tirol, die hat was Spannendes noch gesagt, das habe ich mir notiert, dass sie Gott auch immer wieder daran erinnert. Ja, Papa, du hast doch gesagt, dass. Du hast gesagt, dass ich frei bin. Du hast gesagt, dass ich geliebt bin. Also sozusagen, man darf ruhig auch Gott immer wieder daran erinnern. Ich bin frei, dein Kind, und du bist mein Papa.
Ja, das ist richtig, ja, genau.
Ich habe noch ein paar Hörer in der Leitung. Dann würde ich gerne die Hörerin aus Bayreuth zu uns nehmen, die Frau Küffner-Büttner. Hallo, ich grüße Sie.
Ja, hallo, alle zusammen. Ja, das ist auf einem sehr guten Niveau. Ich bin nebenbei jetzt in einem Haushalt tätig und freue mich, dass ich durchgekommen bin. Stimmt alles so, was der Logotherapeut und Berater Seelsorger gesagt hat, weil ich habe das auch in mir, dass ich gut zuhören kann und habe auch dieses Buch gelesen vor Jahren schon.
Welches Buch denn?
Von dem Logotherapeuten, von dem Psychiater, der das KZ überlebt hat. Also ich habe bei dem Buch geweint, da habe ich auch in der
Viktor Frankl. Sie sprechen von Viktor Frankl, ja.
Ja, Viktor Frankl, genau, danke. Und dann wollte ich aber auch sagen, dass das manchmal nicht so einfach ist. Ich ziehe mich dann immer wieder zurück und tue mir was Gutes, weil ich singe leidenschaftlich gern, mache Radio Horeb auf und schon ist es alles viel besser. Und Rosenkranz beten und so weiter. Aber ich würde auch sagen, ich war vorher auch anders und hatte ein Verhaltensmuster, das nicht gesund war, aber mir war das selber, bin ich gar nicht mehr rausgekommen. Und dann bin ich gewissen Leuten auch dankbar vor Jahren. Das ist schon vor 2010 gewesen. Und dankbar, dass die mich haben fallen lassen wie heiße Kartoffeln, das war Christen. Habe aber professionelle Hilfe dann in Anspruch genommen bei einem Psychiater, weil ich ihm nicht mehr vertrauen konnte. Aber das ist jetzt alles, ich habe das alles mit, also ich war evangelisch und es war dann ein Prozess in Gang gekommen.
Haben Sie denn die Erfahrung der Gotteskindschaft machen können?
Na, auf jeden Fall, das war ich vorher schon. Ich bin gar nicht rausgefallen. Das hat mir Gott offenbart. Nur mein Verhalten war nicht immer gut. Und das habe ich dann auch geändert. Und ich lebe seit vielen Jahren nicht in Promiskuität, sondern eben in der Theologie des Leibes. Die lebe ich. Aber das macht mir nicht, das ist jetzt nicht schlimm, aber das ist schön. Und ich denke, und ich bete halt auch immer dafür, weiß das von jungen Leuten und Dingen. Und so komme ich immer mit jungen Leuten wieder zusammen. Was, das weißt du, Eva? Und so. Also für Gott ist ja nichts unmöglich, ne? Er kann mich ja führen, jeden Tag neu.
Und Sie haben ja das genau gesagt. In der Logotherapie, da nimmt man eine ganz andere Anfechtungsrichtung besonders ernst, nämlich Sinn. Der Viktor Frankl, der hat nur überlebt, weil er im Ganzen noch einen Sinn sah. Und wenn die Frage des Sinnes nicht geklärt ist, dann braucht man gar nicht versuchen, neue Spuren anzulegen. Da muss erst diese Frage geklärt werden. Und deshalb sagte ich vorher auch, es ist vielfältig, es ist facettenreich und schön, dass Sie Ihren Weg gefunden haben.
Ganz herzlichen Dank nach Bayreuth und danke für den Beitrag und auch ja, für das Zeugnis, das Sie gegeben haben. Herr Nitsche, das eine war dieser Leistungsgedanke, der uns oft hindert, sozusagen die Gotteskindschaft auch einfach zu akzeptieren. Das kam jetzt auch bei vielen Hörern durch. Wie steht es denn um die Themen Angst und Scham? Inwieweit sind die auch Hindernisse? Sind die genauso mächtig wie der Leistungsgedanke?
Ja, in der Heiligen Schrift lesen wir im Alten Testament, dass das die erste Folge war bei der Ursünde, also als Adam und Eva sich vom Vertrauensverhältnis zu Gott abgewendet haben, um der Lüge der Schlange zu glauben, da erlebten sie als alles Erstes Angst. Sie hatten Angst, sie versteckten sich und Scham und haben sich Feigeblätter da angeklebt. Also Angst und Scham ist ein Empfinden, das infolge von den Lügenbotschaften ganz schnell kommt. Ja? Und da ist genauso, das hat Jesus nicht verdrängt, sondern sagte, in der Welt habt ihr Angst. Aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Und da sehen wir wieder eine ganz klare Diagnose. Ja, ihr werdet Angst haben. Manche Leute sind so geknechtet von Ängsten bis hin zu Angststörungen. Ihr habt Angst in der Welt. Aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Jetzt dürft ihr lernen, an meiner Hand Schritte zu gehen, um auch aus diesen Fesseln zu kommen. Und bei der Scham ist es genauso. Und im Paradies hieß es noch, sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Warum? Sie waren kindlich. Kleine Kinder im Sandkasten, wenn die nackt sind, die schämen sich nicht. Das ist was ganz Normales. Und natürlich später, jetzt in der gefallenen Welt, hat uns Gott ein Schamgefühl gegeben. Das sollen wir auch nicht überschreiten. Aber da geht es ja um seelische Scham, dass wir ganz schnell uns schämen. Und das kommt oft eben auch von gewissen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich weiß noch, als ich in die Schule ging, also noch in die Grundschule, Volksschule, da war eine Strafe, dass der Lehrer sagt, du musst dich jetzt in die Ecke stellen. Schäm dich. Also man musste sich in die Ecke stellen, den Rücken zur Klasse zugekehrt und sich schämen. Ja, das ist genau die Richtung. Und wie oft werden wir beschämt? Und das sind dann auch Triggerpunkte. Dann schämt man sich ganz, ganz schnell. Und das hindert einen dann. Und auch hier gibt's nur eines. Neue Spuren im Schnee, die trainieren, die zu fahren, sich automatisch Auto fahren kann. Ich muss nicht überlegen, die Kupplung zu treten und den Gang einzulegen. Das geht automatisch.
Herr Nitsche, ich nehme die Spuren im Schnee als Ihr Schlusswort.
Ja.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und die Hörerinnen und Hörer. Und auch danke an die Anrufer, dass Sie so viel mit uns geteilt haben und auch so persönliche Dinge. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Die Lebenshilfe, die wird wiederholt im Nachtprogramm ab 23 Uhr bei Radio Horeb. Und Sie können sich aber diese Sendung jederzeit im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Gehen Sie einfach ins Programm zur Sendung des heutigen Tages. Da ist ein Knopf daneben und dann können Sie sich einfach die Sendung auch abrufen. Eine Aufzeichnung, nein, das stimmt nicht mehr. Sie hören die Lebenshilfe wieder morgen am Freitag um 10. Da geht es ums Thema Abtreibung und mögliche seelische Erkrankungen. Referentin ist Angelika Prokop-Hippen. Sie ist praktische Ärztin und Traumatherapeutin. Und nochmals Dankeschön, Walter Nitsche. Es war mir wieder eine große Freude, mit Ihnen eine Sendung zu machen. Wir machen ja schon seit Jahren Sendung, jetzt aber mit einer großen Unterbrechung. Ich habe mich sehr gefreut, Herr Nitsche. Alles Gute und viel Segen für Sie. Hier bei uns geht es um 11.15 Uhr weiter im Programm. Es verabschiedet sich Dominik Miller und behüt Sie alle Gott.